Ich habe in den letzten Wochen so den Impuls vom Herrn, dass wir uns lehrmäßig demnächst mehr oder wieder stärker damit beschäftigen, was so in den letzten Tagen geschehen wird und was die Bibel darüber sagt. Das steht in ganz engem Zusammenhang, was schon jetzt meine Vorredner gesagt haben. Und ich bin in Sorge, welche Lehren zunehmend bei uns in Deutschland gedruckt und verbreitet werden. Und ich halte das für ganz, ganz entscheidend, dass wir wissen, was sagt das Wort über die Zeit, die auf uns zukommt, damit wir selber vorbereitet sind und richtig leben. Und ich bin schockiert darüber, dass es doch zunehmend Lehren gibt, die fundamentale Aussagen des Wortes aushebeln. Ich weiß nicht, inwieweit ihr Dinge lest oder da eure Antennen ausgefahren habt. Ich vermute, dass der Heilige Geist das kreiert, dass, ohne dass ich da viel Zeit investieren muss, einfach zu mir Dinge kommen, wo ich registriere, aha, das wird jetzt gelehrt, ach, das ist ein neues Buch. Es gibt zum Beispiel eine Lehre, die stärker wird in unserem Land, oder eine Überzeugung, dass Jesus auf die Erde kommt und dass dann hier auf der Erde das Paradies errichtet wird. Das ist eine Lehre, die massiv gelehrt wird. Gibt es einen Dienst in der Schweiz, wenn man auf die Website geht, werdet ihr solche Dinge hören und könnt ihr da hören oder lesen. Also wir müssen wissen, was auf uns zukommt, und wir haben es jetzt schon ein Stück anklingen hören, worauf es mir als erstes ankommt heute, dass Gott ein Gott der Ewigkeit ist und dass er nicht in dieser Dimension Raum und Zeit lebt. Und das ist wichtig für uns und auch unsere Orientierung. Also mit der Schöpfung hat ein Zeitstrahl begonnen. Und wir sind auf diesem Zeitstrahl unterwegs. Wir leben von A nach B. Je nachdem, wie lange wir leben hier oder wann wir geboren wurden. Es lässt sich schwer grafisch darstellen, aber ich will es doch versuchen. Wir leben letzten Endes in unserem irdischen Dasein in diesem Kasten, nämlich die Dimension Raum und Zeit. Wir können nur gleichzeitig an einem Ort sein. Mancher Arbeitgeber wünschte sich, das könnte man ändern. Wir können nur an einem Ort sein gleichzeitig, und wenn wir uns von A nach B bewegen, brauchen wir Fortbewegungsmittel und das dauert alles lange. Und wir leben unter der Dimension Zeit. Also hinter uns liegt die Vergangenheit und vor uns liegt die Zukunft. Und das Erste, was wir verstehen müssen, ist, ich will jetzt ja nicht irgendwelche anrüchischen Symbole verwenden, Gott, unser Gott, der Gott der Bibel, lebt nicht in dieser Dimension. Er lebt ewig. Und Ewigkeit ist nicht ein besonders langer Zeitstrahl. Auch wenn wir das nicht in der Tiefe erfassen können. Der Herr, denke ich, hat er unser Gehirn an der Stelle gedrosselt. Aber ich denke, so viel können und müssen wir erfassen. Gott lebt ewig, er ist, der er ist. Deshalb hat Gott sich Mose offenbart, ich bin, der ich bin. Also Ewigkeit bedeutet nicht, das dauert dann ganz lange. Oder bevor Gott diesen Kasten schuf, in dem sich alles bewegt, was unsere momentane Realität darstellt, dass das da ganz lange gedauert hat, sondern das ist eine Dimension, die ist ewig. Und deshalb sagt Gott durch den brennenden Busch zu Mose, ich bin, der ich bin. Und für uns als Kinder Gottes ist sehr bedeutungsvoll, dass wir in unseren Gedanken in diese Dimension hineindenken und nicht nur uns auf diesem Strahl bewegen. Das ist zu wenig. Das tun Menschen, die den Herrn nicht kennen. Und alles um uns herum ist ausgerichtet auf das Stück, was wir hier sind. Alles. Hier muss alles zu erreichen, alles zu schaffen sein. Die ganze Wichtigkeit, die ganze Kraft, die ganze Energie bewegt sich nur in diesem kleinen Viereck. Aber das ist aus der Dimension Gottes ungefähr so groß wie das hier. Und das ist sehr wichtig für unser Denken. Das ist ein starker Trost. Daraus können wir sehr viel Kraft schöpfen, Wenn wir lernen, in seinen Dimensionen zu denken, was ist ewig wichtig, und wenn wir uns Gedanken machen, was ist von Gott, dem Ewigen, wichtig, dann sind manche Dinge hier in dem Bereich nicht mehr so wichtig. Und manche Dinge können uns auch nicht mehr so bedrängen oder unter Druck bringen oder Angst machen. Bibelstellen dazu, 1. Mose 21, 33, Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Gott ist ewig. Das ist eine ganz großartige Tatsache. Wir haben einen ewigen Gott. Und nichts und auch rein gar nichts, was innerhalb dieses Kastens geschieht, kann ihn erschüttern oder vom Weg abbringen oder beunruhigen. Wir haben einen ewigen Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. Ich finde, das ist ein starker Trost, dass unsere Gedanken und unsere Werte aus diesem Kasten heraus, aus dieser Dimension herausgehen können und sollen. Jesaja 40, Vers 28, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Also hier ist mit Worten versucht darzustellen, dass er nichts von dem unterliegt, unter dem wir sind. Nichts aus dieser Dimension Raum und Zeit kann ihn beeindrucken. Er wird nie müde, er wird nie matt, er muss nie schlafen, all das nicht. Ein ewiger Gott, der Schöpfer der Enden der Erde. Und auch wenn es da hier einen kleinen Charles Darwin gab, auch das hat Gott nicht von seinem Weg abgebracht oder in seinem Sein irgendwie erschüttert. Oder wer hier alles noch gewesen ist, bis heute, die versuchen zu erklären, dass es keinen Gott gibt und dass es die Ewigkeit nicht gibt. Gott ist ein ewiger Gott und seine Einsicht ist unergründlich. Also das ist wichtig, dass wir das aufnehmen und verstehen. Die Ewigkeit ist also eine völlig andere Form des Daseins. Es ist nicht nur eine ganz lange Zeit. Und es ist die Daseinsform Gottes und sie ist einfach außerhalb von Raum und Zeit. Darauf bezieht sich das alles, was gerade Matthias sagte. Bevor dieser Zeitstrahl anfing, hat auch schon das alles geplant. Der Plan kommt aus der Ewigkeit und geht zur Ewigkeit zurück. Unser irdisches Leben wird mit dem physischen Tod hier beendet, außer dass Jesus doch zu unserem physischen Leben hier wiederkommt. Und das bedeutet, dass dieser Kasten für uns abgeschlossen wird. Aber das ist auch alles. Für uns endet die Dimension Zeit. Aber es ist keinesfalls so, dass damit alles zu Ende ist. Dann gibt es noch eine Schriftstelle, Jesaja 57, 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Also noch einmal, Gott wohnt in der Ewigkeit. Das ist seine Sphäre, seine Dimension. Dann die Stelle, die ich erwähnte, dass Mose zu Gott sagt, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Und aus der Sicht von Mose war das eine sehr, sehr wichtige Frage für ihn. Er war ja in Ägypten aufgewachsen, musste dann fliehen, war 40 Jahre bei Jitru, einem ganz anderen Land. Und das ist schon eine ganz wichtige Frage, wo er Gott begegnet, dass er sagt, ja, was soll ich sagen? Was ist dein Name? In wessen Auftrag komme ich denn jetzt? Und da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und so sollst du den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich gesandt. Also unsere Sendung und unsere Beauftragung, die kommt aus der Dimension Ewigkeit. Werke, die bei ihm bereitet sind, hier, nicht hier. Die Werke sind hier bereitet. Ich bin, der ich bin. Hier wird das ewige und unwandelbare Wesen Gottes ein Stück offenbar für uns. Dann gibt es im Neuen Testament eine Entsprechung, diese Stelle aus Römer 11, 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Das bezieht sich genau darauf. Vor Grundlegung der Welt hat Gott Dinge organisiert und geplant. Deshalb sind alle Dinge aus ihm und alle Dinge sind zu ihm hin. Wir werden all die Schriftstellen vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Wochen noch lesen. dass ganz am Ende, nachdem die beiden Gerichte geschehen sind und der Teufel in die Hölle geworfen ist und der Antichrist, das Tier, wenn das alles passiert ist, dann wird Jesus die Herrschaft wieder dem Vater übergeben. Das ist das absolute Endziel des Ganzen. Und deshalb ist diese Schriftstelle so wahr, dass am Ende alles wieder zu ihm hin ist. Und wir leben im Moment, wir erleben zwar unser tägliches Leben sehr real, wir sind müde, haben Hunger und zu der Rückenwehe vom Arbeiten, aber wir müssen wissen, da gibt es eine riesige Dimension und das, was wir jetzt haben, ist nur dieser Kasten. Die gesamte Schöpfung existiert im Raum- und Zeitrahmen, wurde durch Gottes souveränen Schöpfungsakt geschaffen. Und genauso wird sie durch einen weiteren Akt aufhören zu existieren. Genauso wie Gott, ich sag mal, diesen Kasten eröffnet hat, diese Dimension Raum und Zeit, durch einen Schöpfungsakt alles geschaffen hat, genauso wird er das durch einen Akt beenden, dass es aufhört zu existieren. Also für jeden Mensch bedeutet das Ende seines physischen Lebens auch das Ende der Zeit oder das Ende unter der Dimension Zeit zu sein. Und das soll heute mein Thema sein, die Auferstehung der Toten. Die Bibel offenbart uns zwei Tatsachen, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. 1. Korinther 15, 22, da steht, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das Wort zeigt uns das, dass einfach alle Menschen sterben müssen, weil sie von Adam abstammen. Und durch das Opfer von Jesus werden alle Menschen auferstehen. Ich meine jetzt nicht nur die, die errettet sind, die, die Jesus gehören, sondern alle Menschen, die in der Geschichte der Menschheit gestorben sind, werden auferstehen. Es ist also nicht so, dass für irgendeinen Mensch sein Dasein komplett endet mit seinem physischen Tod. Das ist eine Idee aus dem Atheismus, aber das ist eine Lüge. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat, wird auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Nur dass sich der Zweck der Auferstehung grundlegend unterscheidet zwischen dem, der errettet ist und dem, der nicht errettet ist. Aber Fakt ist, dass durch die Auferstehung von Jesus jeder Mensch auferstehen wird, der jemals gelebt hat und gestorben ist. Eine Schriftstelle aus 1. Korinther 15, 51. Hier sagt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also die, die nicht entschlafen, von denen Paulus hier spricht, das sind ausschließlich Christen, also errettete Menschen, die zu der Zeit, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich holt, noch hier physisch leben. Das ist die Personengruppe, von der Paulus hier spricht, wenn er sagt, es werden nicht alle entschlafen. Also es wird Leute geben, wiedergeborene Christen, die dieses ultimative Ereignis erleben werden, dass wenn Jesus kommt, sie in einem Augenblick verwandelt werden. Also die werden nicht entschlafen, sprich, sie werden nicht den physischen Tod sterben, wo dann der Körper beerdigt wird. Da sagt das Wort, dass ihre Leiber in dem Moment augenblicklich verwandelt werden. Verweslichkeit wird zu Unverweslichkeit. Das ist mindestens so ein Wunder wie der Schöpfungsakt, dass in dem Moment, wo Jesus kommt, die, die ihm gehören und physisch hier leben, in dem Moment einen unverweslichen Leib empfangen, verwandelt werden von Verweslichkeit zu Unverweslichkeit. Es gibt zwei Ausnahmen, die das Wort erwähnt, die zu dieser Personengruppe noch dazugehören. Wer weiß, wer das ist? Sehr gut. Das Alte Testament sagt ganz klar, dass Henoch und Elia beide in den Himmel entrückt wurden, ohne den physischen Tod geschmeckt zu haben. Also die beiden sind bei dieser Gruppe von Menschen mit dabei. Henoch und Elia. Dann spricht die Bibel von einem ewigen Gericht. Apostelgeschichte 17, Abvers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt aus den Toten. Das ist also auch eine Motivation, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir Menschen von Jesus erzählen, damit sie überall Buße tun, weil es kommt ein Tag, wo ein Mann Gericht hält. Dieser meine Mann ist Jesus. Und dieser Tag wird kommen, auch wenn unsere Medien was anderes sagen oder irgendwelche Landesbischöfe, das ist bedeutungslos. Dieser Tag wird kommen, warum? Weil es im Wort Gottes steht. Und das ist auch was, wo wir neu nachdenken müssen über unsere Art des Evangelisierens. Ich meine, es ist unser allgemein gesprochen im Leib Christi. Dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren, Jesus ist gut, Jesus hilft dir, Jesus liebt dich, sondern du musst umkehren, weil es kommt ein Tag, da wird einer richten. Und der ist Jesus. Und vor dem Gericht, der es Jesus hält, da wird der teuerste Staranwalt nichts nützen. Dieses Gericht wird gerecht sein. Das ist mir ein großer Trost. Bei der zunehmenden Ungerechtigkeit, die wir erleben in der Welt, dieses Gericht wird gerecht sein. Und wir hatten ja in den letzten Jahren viel Kontakt mit Gericht und Anwalt durch unsere Grundstücksangelegenheiten hier. Und wir mussten dadurch kennenlernen, dass es vor Gericht nicht unbedingt um die Wahrheit geht. Aber vor diesem Gericht geht es um die Wahrheit. Und der Herr ist ein gerechter Richter. Also es gibt einen göttlichen Gerichtstermin für die gesamte menschliche Rasse. Und deshalb sagt hier das Wort, deshalb sollen alle Menschen Buße tun, weil sie eines Tages gerichtet werden. Deshalb sagt auch Jesus in einer anderen Schriftstelle, nicht Jesus, ich glaube, es ist im Timotheusbrief, wo geschrieben steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil es gibt diesen Gerichtstermin. Da wird stattfinden. Das sagt auch noch Römer 14, Abvers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Diese beiden Verse sind wie zwei Bereiche. Zuerst spricht Paulus von den Gläubigen, weil er sagt, was richtest du deinen Bruder? Also die Gläubigen werden vor den Richterstuhl Gottes erscheinen. Und dann, wenn steht, jedes Knie wird sich beugen, dann ist die gesamte Menschheit gemeint. Jedes Knie. Jeder Verfechter der Evolutionstheorie wird sich beugen an diesem Tag. Noch eine Schriftstelle, 1. Korinther 5, 10. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also wir alle werden gerichtet, ohne Ausnahme. Und wir sehen, dass die Auferstehung der Toten und Gericht in der Bibel untrennbar miteinander verbunden sind. Also das Gericht, sagt diese Schriftstelle, betrifft das, was der Mensch während seines Lebens durch den Leib getan hat, also in unserem physischen Leben hier. Und dass eine Auferstehung geschehen wird, eine leibliche, die diesem Gericht vorausgeht. Also wir werden nicht als Geist erscheinen vor Gericht, sondern in einem Auferstehungsleib. Weil das, was wir im Leib taten, verantworten wir auch im Leib vor Gott. Wir erscheinen also nicht als körperlose Wesen. Was geschieht nach dem Tod? Im Grunde, denke ich, sollte uns das klar sein, aber ich bin sehr motiviert, darüber zu lehren, weil es gibt Lehren, die das alles irgendwie plötzlich anders sehen, anders als es das Wort sagt. Und das ist wichtig, dass wir ein Fundament aus dem Wort haben. Also wir wissen aus dem Wort, dass der Mensch ein Wesen ist, was aus drei Teilen besteht, aus unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist. Das finden wir 1. Thessalonicher 5,23 als Bibelstelle. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also es ist eine Schriftstelle, die belegt, wir sind Körper, Seele und Geist. Und das ist ein Bild auf die Dreieinigkeit Gottes, wo wir schon im Schöpfungsbericht sehen, wo steht, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, wo Gott in der Mehrzahl spricht. Und so wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, ist es im Mensch das Abbild Geist, Seele und Leib. Dann haben wir 1. Mose 2,7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das bedeutet, dass der Mensch auf zwei unterschiedliche Ausgangspunkte zurückgeht. Zum einen die physische, stoffliche oder der sichtbare Leib, aus Staub des Erdbodens gebildet. Ob dir das jetzt gefällt oder nicht, das ist so. Und der Teil, den man nicht mit den natürlichen Augen sehen kann, der nicht sichtbare und nicht materielle Teil, Seele und Geist. Dieser Teil hat seinen Ursprung im Atem des allmächtigen Gottes, wobei Seele und Geist nicht dasselbe ist. Also unser Leib stammt von unten, allgemein gesprochen, vom Staub des Erdbodens genommen. Und unsere Seele und unser Geist stammt von oben, von Gott, wurde eingehaucht. Das bedeutet, wenn wir einen natürlichen Tod sterben, dann wird lediglich unsere Seele und Geist getrennt von unserem Körper, von dem, was von der Erde genommen war. Der Leib kehrt wieder zur Erde zurück, er verwest und wird wieder zur Erde, von der er genommen ist. Und dieser Leib wird bei der Auferstehung aus den gleichen Bestandteilen in einem Augenblick neu entstehen, aber in Unverweslichkeit oder Unvergänglichkeit. Deshalb ist das ein atemberaubendes Wunder, was da geschieht, millionenfach. 2. Korinther 4, Vers 18. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Dann lese ich uns mal Stellen aus dem Prediger vor. Das Buch der Prediger ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, aber man muss lange Passagen unter der Überschrift lesen oder unter den Vorzeichen, dass ausschließlich die irdische Sichtweise beschrieben wird. Also immer kommt die Formulierung vor, unter der Sonne, kommt oft vor in den Predigern. Und das meint, hier hat jemand nur diese Sicht, er redet nur von diesem Kasten. Und da sind manche Schriftstellen in Prediger besser zu verstehen. Ich lese mal vor, Kapitel 3, ab 18. Ich sprach in meinem Herzen, da Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft und damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Reden immer so von Wertschätzung und du bist kostbar. Prediger sagt, Menschen sind nichts anderes als Vieh. Das sind nicht meine Worte. Vers 19, denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick. Es ist dies, wie diese sterben, so stirbt jenes und einen Odem halten sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einen Ort, alles ist als Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Odem der Menschenkinder, ob er nach oben steigt und den Odem des Viehs, ob es nach unten zur Erde hinabfährt? Also hier haben wir die ausschließlich irdische Sicht. Da gibt es gar keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Kommt mir relativ bekannt vor, wenn man manche Medienberichte so studiert. Ist das nicht so weit weg? Weiß nicht, ob ihr es gelesen habt dieser Tage in Berlin, Christopher Street Day, für was da Leute auf der Straße gehen, die sexuell anders orientiert sind. Da sind wir nicht weit von diesen Versen entfernt, dass der Prediger sagt, also Mensch und Vieh ist ein und dasselbe. Und das ist die rein irdische Sicht, es ist eben alles Nichtigkeit und wenn der Tod kommt, geht alles zur Erde zurück. Aber die Dimension, die von Gott gekommen ist in der Schöpfung, sein Hauch, sein Atem, lebt weiter. Also das Irdische geht zur Erde zurück und Tiere und Menschen verwesen und lösen sich in ihre ursprünglichen Bestandteile auf. Aber es gibt den gewaltigen Unterschied, dass der Geist der Menschenkinder nach oben steigt. Steht auch in Prediger 12, 7. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Die Bibel offenbart aus meiner Sicht nicht unbedingt einen Grund, warum nach dem Tod eines Menschen der Geist vor Gott erscheinen muss, aber möglicherweise deshalb, dass eine Anweisung von Gott ergeht, wo sich dieser Geist aufhalten darf, bis das Gericht und die Auferstehung kommt. Weil die Auferstehung ist noch nicht geschehen und das Gericht auch noch nicht. Aber die, die vor uns gestorben sind, deren Geister, müssen ja jetzt zur Zeit irgendwo sein. Und möglicherweise müssen sie vor Gott erscheinen, um einen Urteilsspruch zu hören, wo sie sich aufhalten dürfen. Wobei ich denke, dass es unmöglich ist, dass Geister von Unerretteten oder Gottlosen und bösen Menschen sich längere Zeit in Gottes Gegenwart aufhalten können. Das wirft die Frage auf, wo befinden sich die Geister zwischen dem Tod und der Auferstehung? Und da gibt es ein paar Tatsachen, die aus dem Wort Gottes zu entnehmen sind. Die erste Tatsache, nach dem Tod sind die Geister der Gerechten und die der Gottlosen vollständig und permanent getrennt. Das sehen wir dann noch an Schriftstellen. Und die zweite Tatsache, der Zustand der Geister der Gerechten vor dem Tod und der Auferstehung Jesu war anders als in unserer Zeit heute. Also es sind ja auch schon bevor Jesus als Mensch kam, in der Geschichte der Menschheit, Gerechte gestorben und Ungerechte. Und diese beiden Arten von Geistern sind nicht an demselben Ort. Aber für die Gerechten hat sich etwas Wesentliches geändert mit der Auferstehung und dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Da lesen wir mal Jesaja 14, Abvers 9. Der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen, in Erwartung deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde. Er lässt von ihren Thronen alle Könige der Nationen aufstehen. Sie alle beginnen und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich. Also das bezieht sich hier auf einen tyrannischen König von Babylon. Und aus dieser Schriftstelle können wir entnehmen, dass die Geister von Verstorbenen eine gewisse Erinnerung haben und dass die Persönlichkeit eines Menschen nach dem Tod definitiv fortbesteht, dass die Geister der Toten einander kennen und miteinander sprechen und dass man sich der Umstände des Ortes, wo man ist, bewusst ist. Das können wir aus dieser Schriftstelle schlussfolgern. Ich lese es nochmal. Der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen, also um diesen König von Babylon, der gestorben ist, in Erwartung deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde. Er lässt von ihren Thronen alle Könige der Nationen aufstehen. Sie alle beginnen und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden, wie wir, bist uns gleich. Dann eine Schriftstelle aus Hesekiel 32, ab 17. Und es geschah im 12. Jahr, am 15. des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir so. Menschensohn, Wehklage über den Prunk Ägyptens und stürze ihn hinab, Ägypten und die Töchter mächtiger Nationen, in das Land der Tiefen zu denen, die in die Grube hinabgefahren sind. Wen übertriffst du jetzt noch an Anmut? Fahr hinab und lege dich zu den Unbeschnittenen. Mitten unter den vom Schwert Erschlagenen sollen sie fallen, das Schwert ist ihnen bestimmt. Schleppt mit Ägypten auch seinen ganzen Prunk herbei. Es reden mit ihm die gewaltigen Helden mitten aus dem Scheol, mit ihm und seinen Helfern. Sie sind hinabgefahren, da liegen sie, die Unbeschnittenen, die vom Schwert Erschlagenen. Also diese Schriftstelle hat eine Übereinstimmung mit der aus Jesaja 14, dass es nach dem Leben hier auf der Erde ein Leben danach gibt und dass dort Könige immer noch Könige sind. Und dann haben wir das ganz starke Zeugnis aus dem Neuen Testament, aus Lukas 16. Auch wenn wir die Geschichte kennen, will ich das uns lesen. Es war ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Ich möchte dieser Schriftstelle noch vorausschicken, das ist kein Gleichnis. Es steht an keiner Stelle im Wort, dass das ein Gleichnis ist, sondern das ein Tatsachenbericht. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Hier haben wir einen Hinweis, wo wird der Geist hingetragen von einem Erretteten? Und das unterscheidet sich ganz stark von dem Ort Sheol, wo wir gelesen haben, wo der König von Babylon hingegangen ist und die anderen ägyptischen Könige waren. Hier steht, der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Also der Arme und der Reiche sind beide gestorben. Und als er am Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Hier können wir also sehen, die Seelen der Nicht-Erretteten können den Schoß Abrahams sehen von Weitem, wo Lazarus war. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Es gibt aktuell Lehren, dass es keine Hölle gibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon sowas mal gelesen habt in letzter Zeit. Dass Gott Liebe ist und dass er das gar nicht fertig bringt, dass es so einen schlimmen Ort gibt oder dass Menschen dorthin gehen könnten. Und diese Lehre ist gelogen, weil hier sehen wir im Wort, dass Lazarus sagt, er soll die Spitze, der reiche Mann sagt, Lazarus soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse, jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Ja, wenn Homosexuelle bei uns getraut werden, dann treten wir aus. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Also ich sage es nochmal. Es deutet nichts darauf hin in der Bibel, dass das nur ein Gleichnis ist. Ich denke, das ist eine Tatsache, die hier berichtet wird. Und die Schlussfolgerung aus diesem Text, der Leib wird nach dem Tod der Erde zurückgegeben und der Geist gelangt davon losgelöst zu einem neuen Sein. Also die Persönlichkeit des Menschen besteht weiter, so dass man den anderen auch erkennt. Man ist sich der gegenwärtigen Umstände bewusst und es gibt Erinnerung an das frühere Leben. Und wir haben auch hier gesehen in dem neutestamentlichen Text, dass das Schicksal der Geister der Gerechten ganz anders ist als das der Geister von gottlosen Menschen. Beide befanden sich im Sheol, wobei Sheol ist das hebräische Wort oder Hades ist das griechische Wort. Also Sheol und Hades ist gegeneinander austauschbar. Es ist das Wort für ein und dasselbe Ding, einmal in Hebräisch und einmal in Griechisch. Der Reiche war einem Ort der Qual. Und Lazarus war am Ort der Ruhe hier mit Abrahams Schoß bezeichnet. Und dass zwischen diesen beiden Orten eine unüberwindbare Kluft ist. Und vermutlich ist der Ort Abrahams Schoß der Ort, an dem alle Geister der im Glauben und im Gehorsam Lebenden kommen, weil Abraham der Vater aller Glaubenden ist im Wort. Alles, was wir bisher hatten, bezieht sich bis auf den Punkt, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Bis dahin. Ich fasse nochmal zusammen. Der Leib, der aus der Erde genommen ist, vom Staub geformt, geht zur Erde zurück. Und der Geist und die Seele, die eingehaucht worden von Gott bei der Schöpfung, leben, existieren weiter. Und die Gerechten, die zur Zeit des alten Bundes als Gerechte bezeichnet werden oder Beschnittene, diese Geister oder Seelen sind oder wurden aufbewahrt in Abrahams Schoß. Und alle, die bis Jesu Tod und Auferstehung gestorben sind als gottlose, unerrettete, unbeschnittene, die Seelen werden an einem Ort oder wurden an einem Ort der Pein oder der Qual aufbewahrt. Dann müssen wir uns anschauen, das Vorbild, was Jesus gab, um dann, was danach kommt, verstehen zu können. Da lese ich uns aus Psalm 16 ab Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Wenn wir die Zeilen lesen, können wir, denke ich, erkennen, dass hier David nicht von sich spricht, sondern von Jesus. Das ist eine Prophezeiung über Jesus. Und genau wie es hier prophezeit wurde von David, ist es auch gekommen. Also sein Leib wurde zwar ins Grab gelegt, aber nicht der Verwesung unterworfen. Und sein Geist fuhr in den Scheol, in den Ort der abgeschiedenen Geister, blieb aber nicht länger als bis zu seiner Auferstehung. Genau wie es hier im Psalm, in dem Psalmen steht. Und dann haben wir noch eine Bestätigung im Neuen Testament, Lukas 23, 43, wo Jesus sagt zu dem, der mit ihm gekreuzigt wurde, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das heute ist wörtlich, glaube ich, zu verstehen. Ist nicht nur eine Metapher. Also Paradies, der Ort, wo die Geister der abgeschiedenen Gerechten sind. Dann Lukas 23, 46, Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Das heißt, dass Jesus dem Vater seinen Geist übergab, dass der Vater entscheidet, was mit ihm geschieht. Also Jesus hat die ultimative und totale Unterwerfung unter dem Vater gelebt, bis dorthin, dass er gesagt hat, ich befehle meinen Geist in deine Hände und du entscheidest, wohin mein Geist jetzt geht. Sein Leib wurde ins Grab gegeben und so war Jesus Gott und Mensch. Sein Leib kam ins Grab, wie der Leib von jedem anderen Mensch, der gestorben ist, auch. Und über seinen Geist hat Gott entschieden. Was geschah mit Jesu Geist, nachdem er von seinem irdischen Leib getrennt war? Das finden wir in Epheser 4, Vers 9. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und 1. Petrus 3, ab 18. Denn es hat auch Christus ein für allemal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Also aus diesen Schriftstellen können wir schlussfolgern, dass Jesu Geist in den Scheol hinabging, zuerst an den Ort der entschlafenen Gerechten, Paradies oder Abrahams Schoß genannt, und das ist eine Spekulation, dass möglicherweise er an diesem Ort auch den traf, zu dem er am Kreuz gesagt hat, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und dass Jesus noch tiefer hinabging in den Scheol, wo die Geister der verstorbenen Gottlosen aufbewahrt sind. Und damit musste Jesus die geistlichen Folgen von Sünde voll auskosten. Und es steht hier geschrieben, dass er den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Aber vom Urtext her müsste es konkreter heißen, Jesus hat nicht gepredigt, sondern Jesus hat dort eine Proklamation gemacht. Er machte im Sheol eine Proklamation. Also hier sein Wort verwendet, was man auch als Herold übersetzen kann. Und danach ist Jesus wieder zur Erde emporgestiegen und wurde wieder mit seinem Leib vereint, nämlich mit seinem Auferstehungsleib, wo wir dann wissen, dieser Leib war nicht mehr in dieser Dimension. Jesus konnte in einem Augenblick den Ort wechseln, konnte durch Wände gehen, sich seinen Jüngern zeigen über größere Entfernungen. Und trotzdem konnten die Jünger sehen, es war sein Leib. Jesus hat einen vollkommenen Auferstehungsleib gehabt und doch konnte ein Jünger seine Wundmale sehen. Und ich glaube, dass Jesus in Ewigkeit diese Wundmale hat. Und wenn wir ihn sehen werden, glaube ich, werden auch wir seine Wundmale sehen. Und dann steht im Wort 1. Korinther 15 ab 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also die Auferstehung von Jesus ist das Vorbild, dem alle Menschen folgen müssen und folgen werden. Der Geist wird wieder von diesem abgeschiedenen Ort zurückkehren und der Leib wird auferweckt. Und so kommt Geist und Leib wieder zusammen zu einer vollständigen Persönlichkeit. Wohin geht der Christ, wenn er stirbt? Also bevor Jesus auferstanden ist, waren ja die Geister der Gerechten in dem Teil des Sheol, der Abrahams Schoß genannt wurde. Und der weit entfernt war und absolut getrennt von dem Teil, wo die gottlosen Seelen gequält wurden. Und das Erlösungswerk Jesu hat uns gebracht, dass der Weg frei ist, dass die Geister der entschlafenen Gerechten sofort in den Himmel, in die Gegenwart Gottes gelangen können. Das finden wir auch im Wort Apostelgeschichte 7, als Stephanus gesteinigt wurde. Da steht Vers 55, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Ich glaube, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und dass hier steht, dass er stand, hat es was damit zu tun, dass Stephanus in dem Moment sein Leben für ihn gab und dass Jesus aus Respekt und Anerkennung aufgestanden ist, dass Stephanus sich hat umbringen lassen für die Wahrheit. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet, den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien, rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht zu. Und als er das gesagt hatte, entschlief er. Also seine Seele ging nach seinem Tod zu Gott. 2. Korinther 5, Vers 6. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind, das ist ein bisschen schwieriges Deutsch, mit meinen Worten, solange unser erlöster Geist noch eingesperrt ist in unseren physischen Körper, können wir nicht diese ultimative Gegenwart oder Verbindung haben, bei Gott zu sein, da wir noch hier in diesem Leib sind, oder Petrus sagt, in diesem irdischen Zelt. Und dann sagt er, wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib sein, um beim Herrn zu sein. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, ich würde lieber physisch sterben, damit ich dann beim Herrn sein kann. Und zwar direkt und ultimativ. Also solange der Geist des Gläubigen in seinem irdischen Körper ist, kann er nicht in der unmittelbaren Nähe Gottes sein. Ich meine damit nicht, dass wir nicht Nähe Gottes erleben können, sondern dass wir nicht hier sein können, solange wir noch eingesperrt sind in unserem irdischen Körper. Aber sobald der Geist von seinem Körper getrennt wird, sprich Tod des Leibes, hat er direkten Zugang in die Gegenwart Gottes. Deshalb kann Paulus sagen, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Deshalb kann er das sagen, weil er war von diesen Tatsachen felsenfest überzeugt, hatte darüber Offenbarung. Und deshalb kann er sagen, Sterben ist für mich Gewinn. Ab dem Sterben geht's nicht so nach aufwärts, sondern so. Und das nur noch. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet es für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also hier sagt er, wenn ich nun schon eingesperrt bin in meinem Körper, dann habe ich aber Frucht durch meinen Dienst. Und das ist auch so schön. Da weiß ich jetzt nicht, soll ich jetzt hier lieber Frucht bringen oder direkt beim Herrn sein. Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und ich denke, manchmal haben wir auch die Lust. Vielleicht, weil uns hier was bedrängt. Aber wir sollen die Lust überhaupt haben. Ja, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Zusammengefasst, der Geist eines Gläubigen wird durch den Tod von seinem Körper getrennt und geht sofort in die Gegenwart Jesu im Himmel ein. Und das ist allein durch das vollkommene Erlösungswerk Jesu möglich. Also bis zum Sterben und der Auferstehung von Jesus waren die Seelen der Gerechten im Scheol, in dem Teil Abteilung Schoß Abrahams. Und all die unerretteten und ungerechten und bösen Menschen im Scheol im Bereich Qual. Und diese beiden Bereiche waren unüberbrückbar. Keiner konnte von einer Seite auf die andere wechseln. So haben wir es bei Lazarus gelesen. Und jetzt durch Jesu Tod und Auferstehung ist das Vorbild der Auferstehung gegeben. Und das bedeutet, unser Geist wird direkt zu Gott gehen, wenn wir hier physisch sterben. Ich hatte gesagt, dass dann unser ursprünglicher Leib wieder zusammengefügt wird. Und das möchte ich erklären, weil das steht so im Wort. Psalm 139 ab 13. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Mir fällt gerade ein, wenn man die Bibelstelle mit Übersetzer lehrt, da wird es echt schwierig. Das Wort wobst. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, dass wir das verstehen. Die Bibel sagt, hier in der Dimension Ewigkeit bei Gott gab es von uns eine Urform. Und in dieser Urform sind alle Informationen enthalten, die es gebraucht hat, dass aus dem Staub ein Leib wurde und mit eingehauchtem Atem ein lebendiger Mensch. Das alles ist schon in dieser Dimension als Urform fertig gewesen. Das steht hier. Meine Urform sahen deine Augen. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Das bedeutet, wir sind ja alle geboren von einer Frau, die schwanger war mit uns. Aber unser Ursprung, laut Wort Gottes, ist weit, weit, weit vorher. Nämlich in der Dimension Ewigkeit bei Gott wurden wir schon gewoben. Ihr Gewobenen. Ich weiß, das ist ein bisschen technisch alles, aber das hilft uns viel im praktischen Leben. Also, die gesamte Information war als Urform schon fertig in der Dimension Ewigkeit, in der Gott lebt. Und das Ganze ist lediglich in dem Moment, wo wir gezeugt wurden und unsere Mutter mit uns schwanger war, von hier nach hier gekommen. Es hat nichts hier plötzlich bei Null angefangen. Das ist alles vor Grundlegung der Welt alles schon klar gewesen. Das bedeutet für unsere Auferstehung, dass die irdischen und stofflichen Elemente unseres Körpers schon lange vorher von Gott erdacht wurden und sich in den Tiefen der Erde befanden. Und dass Gott schon lange vorher den exakten Bauplan, Größe, Zusammensetzung, Bestandteile, Erbinformationen bestimmt hat. Das hat alles hier stattgefunden. Hier, wo Gott, Jesus und der Heilige Geist das zusammen gemacht haben. Und dann kommt der Augenblick der Auferstehung. Und weil ewig die Bestandteile hier, die Informationen, die Datenbanken sind für alles. Wenn wir auferstehen, kommt aus unserer Urform unser Körper in einem Augenblick wieder zusammen, aber nicht unter Verweslichkeit, sondern unverweslich. Das ist das Wunder der Auferstehung. Und das ist der Hammer. Weil das geschieht für alle Erretteten in einem Moment, in einer Sekunde, Millionen von Menschen, wird der Herr das schaffen, aus seinen gesamten Datenbanken die Information zu bringen und den Auferstehungsleib, und unser Geist wird sich mit dem unverweslichen Auferstehungsleib wieder verbinden. Aber eben in der Dimension Ewigkeit, nicht mehr unter Raum und Zeit. Das ist Auferstehung. Das ist gewaltig. Und wir können dem Herrn vertrauen, dass da keine Fehler passieren, dass da nicht plötzlich ein Windows-Fenster aufgeht, SMDB-Server abgebrochen und irgendjemand erscheint dann mit drei Beinen. Das wird nicht passieren. Und so sehen wir, er ist es, der alles in jedem Moment total unter Kontrolle hat. Hier, das ist alles sehr begrenzt, auch wenn es sich mächtig gebärdet und bedrohliche Dinge geschehen um uns herum. In dem Moment, wo wir auferstehen, wird unser Geist und unser Auferstehungsleib zusammenkommen. Und unser Auferstehungsleib wird aus diesen Informationen, aus der Urform, die gewoben wurde, kreiert im einen Moment. Ich hatte es schon gesagt, Lukas 24 steht, wo Jesus seinen Körper zeigt, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Daraus schlussfolgere ich, wir haben also einen Auferstehungsleib ohne Verweslichkeit, unverweslich, unvergänglich, aber es ist ein Leib, den man anfassen kann, genau wie die Jünger Jesus anfassen konnten nach seiner Auferstehung. Also das Bild von dem weißen Gespenst mit dem weißen Nachthemd, was dahinter weht, können wir beerdigen. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Und Jesus erschien seinen Jüngern mit seinem Auferstehungsleib. Oder Johannes 20, 27, da spricht er zu Thomas, reich deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also Jesus beweist ja, dass wir nach unserer Auferstehung einen realen Leib haben werden und dass dieser Leib aber ganz, ganz wichtige andere Merkmale hat als unser jetziger, nicht mehr begrenzt von Raum und Zeit. Wir können zwischen Himmel und Erde verkehren, geschlossene Räume betreten, so wie Jesus das konnte, und trotzdem war es sein Leib. Lukas 21, 16, ihr werdet sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und nicht ein Haar wird von eurem Haupt verloren gehen. Ja, nun ist diese Schriftstelle, wie soll man das sehen? Nicht ein Haar wird von unserem Haupt verloren gehen. Das können ja unbedingt, nicht unbedingt alle behaupten, selbst wenn sie nicht von ihren Verwandten bedrängt werden. Wenn wir das in diesem Kontext sehen, dass unsere Urerschaffung diesen Leib Gott wieder in Existenz bringt, in Unverweslichkeit, dann ist das Wort wahr, dass nicht ein Haar verloren gehen wird. Also diese Verheißung bezieht sich auf die Auferstehung. Weil wir haben in der Geschichte die Tatsache, dass viele Christen verbrannt wurden oder verstümmelt oder gefoltert und sie alle bekommen einen vollkommenen, herrlichen Auferstehungsleib. All die, die auf dem Scheiterhaufen gebrannt haben, sie alle bekommen einen neuen Leib aus ihren Urinformationen, aus der Urdatenbank Gottes heraus. Das ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass es dem Feind, er kann nur in dem Kasten wüten, er kann nur hier was kaputt machen. Hier nie. Das ist so groß. All die Märtyrer, all deren Körper wirklich zerstört wurden, werden einen vollkommenen, herrlichen Auferstehungsleib haben. 1. Korinther 15, 4, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also Paulus zieht hier den Beweis für die ganzen Richtigkeiten dieser Aussagen auch aus dem Alten Testament, weil er hatte ja noch keine Evangelien, die er verwenden konnte. Das Alte Testament ist grundlegender Beweis für die Auferstehung. Das will ich noch kurz lesen, Psalm 71, ab 20, da du uns viel und unheilvolle Nöte hast sehen lassen, du wirst uns wiederbeleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Psalm 71, 20. Du wirst uns wiederbeleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Das ist genau die andere Psalmstelle, deckt sich damit, dass aus den Tiefen der Erde unser Auferstehungsleib wieder geformt wird. Du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Und das ist auch wieder ein Hinweis auf Jesus. Viele und unheilvolle Nöte, das Sterben und das Leiden von Jesus, die Tiefen der Erde. Jesus musste in den Scheol hinabsteigen. Belebt, Jesus wurde wieder lebendig gemacht. Wieder heraufführen, Jesu Auferstehung. Und meine Größe mehren, Jesus hat die Autoritätsstellung zur Rechten des Vaters eingenommen. Also auch diese beiden Verse aus dem Psalm sind eine ganz exakte Prophetie auf das, was geschehen ist durch Jesus. Oder Hiob 19, ab 25. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerstunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen, und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Also auch Hiob hatte die Schau, wo dann auch kam, dass sein Körper angegriffen war und mit Geschwüren übersät war, dass er sagt, das ist nicht alles, ich werde doch aus meinem Fleisch ihn schauen. Also Hiob hatte auch schon eine Schau darauf, dass es ein Auferstehungsleib gibt und geben wird. Dann Jesaja 26, ab Vers 19. Da lese ich mal aus der Schlachter 2000. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Und Tau und Regen ist ja ein Symbol des Heiligen Geistes im Wort. Und hier ist von Tau und Morgentau die Rede. Und die Auferstehung der entschlafenen Gläubigen geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Steht auch in Römer 8, 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Oder Hosea 6, Vers 2, er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Noch eine Schriftstelle aus dem Alten Testament, die das vorhersagt. Dann haben wir noch Aussagen über die Auferstehung der Toten im Neuen Testament aus Johannes 5. Wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und diese gehört haben, werden leben. Die Toten, die Jesus hier meint, sind die, die geistlich tot sind oder tot in ihren Sünden. Steht auch in Epheser, hat er euch auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also im Neuen Testament müssen wir das unterscheiden, wenn von den Toten die Rede ist, meint es die, die physisch gestorben sind, oder meint die Schriftstelle Menschen, die geistlich tot sind in ihren Sünden. Menschen, die herumlaufen und sich bewegen können, aber geistlich tot sind. Und diese Stellen meint hier nicht die physischen Toten, sondern Menschen, die aufgrund ihrer Sünde geistlich tot sind und damit von Gott getrennt sind. Und die das Evangelium hören und annehmen und Vergebung empfangen und ewiges Leben bekommen. Die Verkündigung, die Jesus begonnen hat, und deshalb hat er auch gesagt, die Stunde kommt und ist jetzt da. Also die Stunde kommt und ist jetzt da. Das sagt Jesus, weil er hat angefangen, das Reich Gottes zu verkündigen. Und er wusste, die Stunde kommt, wo er stirbt und aufersteht. Wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese gehört haben werden leben. Und das bezieht sich auf die Menschen, die in Sünde lebten. Dann eine Stelle aus Johannes 5, 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das bedeutet, noch einmal die Aussage, es kommt eine Auferstehung für alle. Und die, die das Gute getan haben, zum Leben, für immer mit Gott vereint. Und die das Böse getan haben, um vor Gericht zu erscheinen, wo Jesus der Richter ist. Und hier sagt Jesus, es kommt die Stunde. Und hier sagt er nicht, und ist jetzt da, sondern er sagt nur, es kommt die Stunde, und damit bedeutet das, es ist noch in fernerer Zukunft. Und das meint also eindeutig die Auferstehung aller Menschen, die jemals gestorben und begraben sind. Und diese Auferstehung hat 2 Phasen. Zuerst die Auferstehung des Lebens für die Gerechten was ich erklärt habe, der Geist, der schon bei Gott ist, wird vereint mit dem Auferstehungsleib und dann die Auferstehung zum Gericht für die Gottlosen. Und diese Auferstehung wird Jesus selbst einleiten oder inszenieren. Das steht auch nochmal 1. Korinther 15, 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Bloß eben die zwei Kategorien zu den zwei verschiedenen Zielen. Jesus sagte auch, die Bibel ist der Erste in seiner Ordnung oder der Erstling. Und das hat etwas zu tun auch, dass es mit dem Alten Testament in Übereinstimmung ist. 3. Mose 23, 10. Da steht, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr an das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet damit, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tag nach dem Schabbat soll der Priester sie schwingen. Und diese Gabe der Erstlinge ist ein Bild auch auf Jesus, der stellvertretend als Erster von dem Tod auferstanden ist. Und die Erstlingsgabe war die erste vollständige Frucht seiner Auferstehung. Dann steht zum Wohlgefallen für euch. Das bedeutet, dass auch wir eben auferstehen werden und können durch seine Gerechtigkeit und dass wir in der gleichen Gerechtigkeit vor Gott stehen können, die Jesus hat. Dann ist ja in diesem Text geredet, er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen zum Wohlgefallen am anderen Tag nach dem Schabbat. Und das ist genau der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstand. Und das Schwingen war ein Akt der Anbetung oder des Triumphes, dass eine gute Ernte kommt, das Schwingen dieser ersten Gabe. Und ebenso ist die Auferstehung von Jesus die Gewissheit, die wir im Bild schwingen können, so wie der Priester die Gabe der Erstlinge geschwungen hat, dass die Auferstehung kommt für alle Menschen und für die Gläubigen natürlich, um bei ihm zu sein in Ewigkeit. Also ist auch dieser Trost, so wie sie damals in der Ernte die erste Gabe geschwungen haben, auf Hoffnung hin, dass eine gute Ernte kommt, so können wir die Auferstehung Jesu verkündigen, auf Hoffnung hin, dass die Auferstehung für alle kommt. Das sind Tatsachen, die durch Lieder und Gebete verkündigt werden sollen und müssen. Dann haben wir hier auch das Bild drin, dass die Frucht nur kommen konnte, indem das Korn in der Erde gestorben ist. Also Jesu Auferstehung wäre ohne seinen Tod nicht möglich gewesen. Und ohne dem Ganzen wäre sein Dienst ohne Frucht gewesen. Und das sagt ja auch die Bibel, dass wenn das Korn in die Erde gegeben wird, dass dann daraus Frucht entsteht. Und dann ist geschehen, als Jesus starb, das lesen wir auch im Wort, haltet noch ein bisschen durch. Der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Also ich denke, dass da wirklich eine Naturkatastrophe am Laufen war in dem Moment, weil die Erde bebt und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heile Stadt und erschienen vielen. Ja, was ist denn jetzt mit denen? Wir hatten ja ungefähr geklärt, wer wann wie aufersteht. Jetzt gehen hier die Grüfte aus und Leute kommen raus. Also da hätte ich folgenden Vorschlag. Ich glaube, dass die mit Jesus auferstanden sind, die in dem Moment hier aus den Grüften gekommen sind, entschlafene Gerechte waren, und dass diese Gruppe Leute sozusagen die Erstlingsfrucht für Jesus darstellt, für ihn als den Ersten, der auferstanden ist. Dass so auch das alttestamentliche Symbol erfüllt wird, dass auch er Erstlingsfrüchte hatte. Es waren seine Erstlingsfrüchte seiner Auferstehung, die Leute, die hier mit ihm aus den Grüften gekommen sind. Weil nachdem Jesus auferstanden war, öffneten sich die Grüfte. Er wurde begraben und auferstanden sind ein paar Menschen mit ihm eine Erstlingsgabe. Und das gibt uns prophetische Gewissheit, alle Gläubigen werden auferstehen. Zwei Fragen, sind alle alttestamentlichen Gläubigen auferstanden in dem Moment? Und die zweite Frage, was ist nach ihrer Auferstehung aus ihnen geworden? Weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Ich denke nicht, dass alle alttestamentlich Gläubigen auferstanden sind. Ich denke, es waren nur ein paar wenige. Es waren keinesfalls alle. Und ich glaube, dass die, die auferstanden sind, auch wieder einen physischen Tod gestorben sind. Das finden wir, also einmal, dass es nicht alle alttestamentlichen waren, finden wir in der Formulierung, das steht viele Leiber der entschlafenen Heiligen. Und viele Leiber sind nicht alle. Also das wäre Antwort auf die erste Frage, sind alle alttestamentlichen Gläubigen auferstanden? Nein, sondern hier steht viele Leiber der entschlafenen Heiligen. Und die zweite Frage, was ist nach ihrer Auferstehung aus ihnen geworden? Das finden wir Apostelgeschichte 2,29. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Das wäre nochmal eine Antwort auf die erste Frage. Hier sagt Petrus klar, David ist gestorben und sein Grab ist bis heute unter uns. Daraus können wir schließen, Davids Grab ist in dem Moment nicht aufgegangen, wo Jesus auferstand und andere Grüfte sich geöffnet haben. Weil dann später hier Petrus sagt, Davids Grab ist unter uns. Also war David nicht dabei bei dieser Auferstehung. Und was ist aus den Menschen geworden, die auferstanden sind? Ich hatte schon gesagt, wahrscheinlich sind sie wieder eines natürlichen Todes gestorben. Und wahrscheinlich war ihre Auferstehung nicht in dieser Form, wie unsere werden wird. Das, ich denke, ähnlich wie bei Menschen, die vom Tod auferweckt wurden, zum Beispiel auch von Paulus und Petrus. Sie wurden also auferweckt wieder zurück in das irdische Leben. Und die Leute, die durch Paulus oder Petrus oder andere Apostel, was wir jetzt nicht in der Schrift berichtet haben, Tote auferweckt haben, die wurden ja auch auferweckt und zurückgeholt ins irdische Leben. Und ich denke, dass das so eine Art von Auferstehung war. Und dann ist die Frage, was aus ihnen geworden ist, zumindest was ich überlegt oder nachgedacht und gesucht habe, gibt es da keine ganz eindeutige Antwort in der Schrift. Die, die mit ihm auferstanden sind, steht ja geschrieben, dass sie in der Stadt vielen erschienen. Also in irgendeiner Art und Weise hatten sie wohl auch die Möglichkeit zu erscheinen. Eine Möglichkeit wäre Apostelgeschichte 1, Vers 9, wo steht, als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg, wo Jesus selber in den Himmel aufgefahren ist. Und möglicherweise sind diese Leute, die auferstanden sind, mit ihm in dieser Wolke zu Gott gegangen. Aber es steht nicht eindeutig hier. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 11, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Das ist nochmal ein Hinweis, dass sein in den Himmel auffahren und sein Kommen in direktem Zusammenhang steht. Oder dass sein Kommen so sein wird, wie als er in den Himmel auffuhr, wenn Jesus wiederkommt. Also das ist eine Möglichkeit, dass die Leute, die mit ihm auferstanden sind, doch mit ihm aufgefahren sind in einer Wolke oder dass sie doch wieder eines natürlichen Todes gestorben sind. Aber das ist nicht ganz so wichtig für uns. Für uns ist wichtig, dass wir die Zusammenhänge verstehen. Wir leben auf dieser Zeitachse. Wir haben hinter uns eine Vergangenheit, in die können wir nicht zurückkehren. Wir haben vor uns eine Zukunft, in die wir jetzt nicht gehen können. Wir können uns jetzt nicht dorthin bewegen, was in 23 Tagen ist. Wir müssen warten, bis 22 Tage vergangen sind. Und wir haben einen ewigen Gott, für den ist Vergangenheit, Gegenwart in 23 Tagen, vor 4000 Jahren, in 1000 Jahren, alles eins. Er überblickt das gleichermaßen. Und unser Ursprung ist bei ihm in den Urtiefen. Und unsere ganze Erbinformation und alles, was uns ausmacht, ist bei ihm beschlossen vor Grundlegung der Welt. Und das ist das Ziel, dort gehen wir hin. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir hier leben und denken, dass es dem entspricht, dass das unser Durchlauf ist. Das ist die Beschreibung unseres Lebens. Wir kommen von ihm her, kommen in Existenz in diesem Kasten Raum und Zeit und werden oder sind erlöst, um wieder bei ihm zu sein, ewig in dieser anderen Dimension. Und Markus 13, 26 steht, Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Also Christus wird kommen in Wolken und mit seinen Heiligen. Und wenn sein Kommen und seine Himmelfahrt verlaufen, kann man annehmen, dass die Heiligen mit ihm in den Himmel gefahren sind. Deshalb steht auch Hebräer 12, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben und so weiter. Also wenn Jesus kommt, dann geschieht die Auferstehung der Erretteten. Dieser Moment geschieht, dass der Geist und der unsterbliche Leib zusammenkommen, der Leib aus den Urbestandteilen augenblicklich wieder erschaffen ist. Und wie Jesus aus den Wolken kommt, kommen die Heiligen ihm entgegen in den Wolken. Das wird geschehen. Ich denke, bis hierher heute, wir beschäftigen uns dann noch mit den Themen tausendjähriges Reich und das Gericht, vor dem wir erscheinen, was wird da geschehen und das letzte große Gericht für alle Völker, das kommt alles noch. Lasst uns heute mitnehmen, dass wir an diesen schriftgemäßen Tatsachen festhalten und von keiner Lehre unsere Überzeugungen verändern lassen, die etwas anderes behauptet, als was wir in diesen Schriftstellen gesehen haben. Es gibt Lehren, die sagen, die Zeit der Trübsal ist schon vorbei. Vor 70 Jahren war ein ganz schlimmer Krieg in Jerusalem. Es wurden unheimlich viele Menschen umgebracht. Die ganze Stadt wurde komplett zerstört, 70 Jahre nach Christus. Und es gibt die Lehre, das war die Trübsal. Und jetzt, heute, ist eigentlich schon der Anfang vom Paradies. Und wenn die Christen nicht so viel Angst vor der Endzeit hätten und ihren Stand einnehmen würden, wer sie sind, dann würde Christus schon hier kommen können und regieren. Und das ist nicht wahr. Auf dieser Erde wird zwar Jesus kommen, aber diese Erde wird vergehen. Diese Erde hat keinen ewigen Fortbestand. Auf dieser Erde wird nach dem tausendjährigen Reich Schluss sein. Und die Bibel ist sehr klar, da wird neue Himmel in Mehrzahl genannt und eine neue Erde sein. Alle Menschen werden auferstehen und die, die Jesus kennen, ihm entgegengerückt. Wenn er kommt in den Wolken, werden wir ihm entgegengerückt in die Wolken und mit ihm das Ende einleiten. So wird es geschehen. Und Herr Jesus, darüber wollen wir dir Ehre geben. Wir danken dich, dass du ein ewiger Gott bist, dass du bist, der du bist, wie du es gesagt hast zu Mose, ich bin, der ich bin. Und wir danken dir, Jesus, dass du als Erster da durchgebrochen bist, dass du gestorben bist für uns, dass du begraben wurdest und auferstanden bist. Danke, Jesus, du bist nicht im Grab geblieben. Und ich danke dir, Herr, dass auch wir auferstehen werden. Danke, Jesus, egal wann es sein wird, wann du kommst, egal wo wir gerade, ob wir noch hier physisch leben oder schon gestorben sind hier auf der Erde. Danke, dass wir alle auferstehen werden, dass wir ewiges Leben haben und ewige Gemeinschaft mit dir, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, hilf uns zu erfassen unseren Herzen, wie wichtig das ist und dass wir davon nicht abweichen. Hilf uns so zu leben, dass wir dieses Ziel vor Augen haben. Das ist hier eine Durchgangsstation. Das ist hier eine kurze Zeit. Aber da ist eine Ewigkeit. Und dort sind die Beschlüsse, dort ist die Weisheit. Dort ist die Herrschaft über alles. Und dass wir dorthin kommen werden, Vater, darüber will ich dich ehren. Und helf uns, Heiliger Geist, dass wir dementsprechend hier Entscheidungen treffen, dementsprechend hier leben, dass durch unser Leben das geschieht, was du hier tun willst, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du den großen Plan hast und dass es genauso kommen wird, wie es du in deinem Wort sagst. Das gibt uns so viel Sicherheit, Herr. Danke, dass du nicht den Plan änderst, dass du nicht plötzlich sagst, wir machen das jetzt alles anders. Danke für das ewige Wort und für die Zuverlässigkeit deines Wortes. Damit will ich dich wirklich ehren, Jesus. Das ist groß, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, hilf uns, unser Denken weiter zu erneuern. Hilf uns, dass wir Ziele haben, die ewigen Bestand haben. Hilf uns so zu leben, Herr. Hilf uns, ein Zeugnis zu sein. Hilf uns, dich bezeugen zu können, dass wirklich die Menschen Buße tun, dass sie umkehren zu dir. Weil dein Wort sagt es wird ein Tag kommen, da hältst du Gericht. Und dann wird entschieden, was gut und was böse war. Helf uns dabei, Heiliger Geist, dass wir mehr und mehr in diesen Dimensionen leben, in unseren Gedanken, unseren Überzeugungen, uns darin bewegen. Danke, lieber Vater. Amen.